Karmesin wird uns begleiten, sagte die Gräfin eisig, nachdem sie Saga und die Fremde einander vorgestellt hatte. Der Heilige Vater bittet uns in seinem Schreiben, sie deutete auf ein entrolltes Pergament, die Dame Karmesin in unsere Reihen aufzunehmen. Im Hintergrund stieß Berengaria ein abfälliges Grunzen aus. Und er macht deutlich, dass seine Bitte gar keine Bitte ist. Saga, die das erste Mal in der Kapitänskajüte war, schaute sich um. Die Einrichtung, ein Schreibpult, drei Truhen, zwei Stühle, war schlicht. Angelotti selbst war nicht anwesend, nur Violante, Berengaria, Saga und die Fremde. Zu Sagas Erstaunen wandte sich Karmesin nun an sie. »Ich denke, die Entscheidung sollte bei euch liegen. Ihr seid die Magdalena, und ich werde euch beweisen, dass es zu eurem Vorteil ist, wenn ihr mich aufnehmt. Vielleicht schon sehr bald.« Violante blickte zu den offenen Luken. »Ihr werdet bei den Mädchen auf einem der Unterdecks schlafen. Es gibt keine Kabine mehr, die wir euch zur Verfügung stellen könnten.« »Noch haben wir die Entscheidung der Magdalena nicht gehört«, sagte Karmesin. Sie sah Saga direkt in die Augen und wirkte amüsiert. »Nun?«
»Es gibt offenbar Zwänge, die gebieten, euch aufzunehmen, Karmesin. Wenn ihr euch mit den Bedingungen einverstanden erklärt, die Gräfin Violante genannt hat, dann seid willkommen.«
Karmesin verbeugte sich spöttisch. »Ich werde den Kutscher bitten, mein Gepäck an Bord zu bringen.« Sie öffnete die Tür. »Seid versichert, dass ich den Frauen auf dem Unterdeck nicht zur Last fallen werde.«
»Ihr braucht nicht auf dem Unterdeck zu schlafen«, sagte eine Stimme auf dem Gang. Dort stand Jorinde, eingeschüchtert, aber entschlossen. »Ihr könnt mit in meiner Kabine schlafen, wenn ihr mögt.«
Violante sah aus, als müsste sie jemandem die Augen auskratzen. »Das ist ein großzügiges Angebot«, sagte Karmesin sehr freundlich. Jorinde nickte würdevoll.
»Ich bin Jorinde von Rialt, und es würde mich ehren, wenn ihr Ja sagtet.«
Karmesin lächelte. »Fragen wir die Magdalena.«
»Von mir aus«, entschied Saga.
Karmesin verbeugte sich abermals vor Saga, dann noch tiefer in Jorindes Richtung. »Ich bin euch zu Dank verpflichtet, Jorinde von Rialt.« Die beiden gingen den Gang hinunter. Am Ende des Korridors rief Karmesin entzückt aus, »Du liebe Güte, was für wundervolle Farben!« Der Tod kam bei Nacht, und er kam nicht allein. Ein kleines Mädchen lief an seiner Seite. Maria hatte längst aufgegeben, darüber nachzugrübeln, ob der Betania tatsächlich einmal tot gewesen war. Heute jedenfalls sah er aus, als wäre er es noch immer. Den Mantel, den er ihr gekauft hatte, hatte sie sich eng um den Leib geschlungen. Mit einer Hand hielt sie ihn geschlossen. Zugleich presste sie damit verstohlen den Dolch an ihre Brust. Maria hatte noch immer Angst vor dem Betania, obwohl er sie nicht bedrohte. Doch er blieb der Mörder ihrer Eltern, ihrer Brüder. Gemeinsam gingen sie durch die nächtlichen Gassen Venedigs. Als sie den Hafen erblickten, hielt der Betania an und legte Maria eine Hand auf die Schulter. Vor ihnen lag eine Flotte aus mächtigen Galeeren. An Bord bewegten sich Bewaffnete. Schlagartig wurde Maria klar, dass es auf den Schiffen von Wächtern nur so wimmelte. Weitere standen am Kai und blickten herüber zur vorderen Häuserzeile.
»Zu uns«, dachte Maria. »Sie beobachten uns.«
Der Betania ließ sich davon nicht abschrecken. Sie schlenderten an mehreren Schiffen vorbei. Im Zugang einer schmalen Gasse blieb der Betania stehen. Der Spalt schluckte jegliches Licht. Vom Schiff aus mussten die beiden Gestalten am Ufer vollständig damit verschmelzen.
»Das dort drüben ist die Santa Magdalena«, raunte der Betania.
Vielleicht hatte der Betania vor, sich auf das Schiff zu schleichen. Falls dem so war, standen die Chancen nicht schlecht, dass man ihn töten würde.
Nein, dachte Maria gleich darauf, er ist zu schlau. Sie werden ihn nicht fassen. Und wenn doch, dann würde er es sein, der sie tötete.
Solange er mit Gegenwehr rechnete, würde er wachsam sein. Deshalb setzte sie so große Hoffnung in den Dolch, den sie am Leib trug. Er vertraute ihr. Er würde die Klinge nicht kommen sehen. Nicht ihre.
»Wirst du jemanden umbringen, der auf diesem Schiff ist?«, fragte sie.
»Nein, das wirst du für mich tun. Mit dem Dolch unter deinem Mantel.«
Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 5.